Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zur neuen Folge des PropTechs Podcasts, die erste Folge in 2025. Wir hatten zugegebenermaßen eine kleine Pause, aber starten jetzt mit Elan ins neue Jahr. Wie immer dabei Stefan Behrens. Stefan, ich begrüße dich.
Ja, hallo, ich begrüße dich und Herrn Krohn und alle Zuhörer.
Genau, das ist auch schon die Überleitung an dich, Dirk.
Ja.
Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich mal wieder dabei sein darf in 2025. Es ist mir eine Freude, mit euch beiden mal wieder über den Grunderwerbsteuer zu reden.
Die Freude ist auf unserer Seite und wenn Dirk Krohn dabei ist, dann ist natürlich die Grunderwerbsteuer nicht weit, genau wie bei Stefan Behrens, obwohl beide natürlich auch andere Dinge machen. Aber heute ist das Thema mal wieder die Grunderwerbsteuer. Stefan, worüber reden wir denn genau?
Ja, wir reden über ein BfH-Urteil, was kürzlich veröffentlicht worden ist. Römisch 2, Groß R 16 aus 22, gefällt am 21. August 2024. Es geht um den Paragraph 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz. Es betrifft mittelbare Anteilsübergänge und ganz wichtig, der Fall spielt im Dezember 2015. Das heißt, die Sätze 2 bis 5 vom Paragraph 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz, die wurden ja durch das Steueränderungsgesetz 2015 mit Wirkung für alle Erwerbsvorgänge, die nach dem 5.11.2015 verwirklicht worden sind, ins Gesetz geschrieben. Das heißt, wir reden hier über einen Fall, auf den Paragraph 1 Absatz 2a in der Fassung des Steueränderungsgesetzes, also mit den Sätzen 2 bis 5 Grunderwerbsteuergesetz, zur Anwendung gelangt.
Was auch gegenwärtig noch die aktuelle Rechtslage ist und was im Übrigen auch durch die Änderung des Jahres 2021 wortgleich im 1.2b ist. Ja, also da liegt die Vermutung schon nahe, dass das vielleicht dort nicht ganz anders gesehen wird, sondern im Gegenteil sogar gleich. Das diskutieren wir aber auch gleich auch noch. Stefan, du hast gesagt, wir besprechen das BfH-Urteil und wir besprechen im Übrigen im Anschluss auch noch, aber mehr klarstellend, zwei aktuelle Urteile des FG Baden-Württemberg. Ja, da geht es gleichermaßen auch um Fälle von Verlängerung und Verkürzung der Beteiligungskette. Aber wir gehen jetzt mal los und starten mit dem BfH-Urteil. Stefan, magst du einmal kurz erklären, wie der Fall denn genau gelagert war? Wie war die Beteiligungsstruktur? Was hat sich da geändert?
Ja, wir haben also eine grundbesitzende GmbH und Co. KG, an der unmittelbar eine Kommanditgesellschaft beteiligt war, und zwar vermögensmäßig zu 100%. Und an dieser beteiligten Kommanditgesellschaft war wiederum eine Kommanditgesellschaft beteiligt, eine XKG. Und diese XKG, die hatte ursprünglich 5 natürliche Personen als unmittelbare Gesellschafter, also unmittelbare Gesellschafter dieser XKG, die über die Kommanditgesellschaft an der grundbesitzenden GmbH und Co. KG beteiligt war. Und jetzt passierten verschiedene Anteilsübergänge in Bezug auf die Kommanditbeteiligungen an dieser XKG. Und da muss man zwei Dinge unterscheiden. Ein Beteiligungsstrang, also eine Gruppe der Gesellschafter, gehörten zu einer Familie. Da wurden zunächst 20% von der Mutter auf ein Kind geschenkt. Und dann hatten die beiden Kinder zusammengenommen 60% an dieser XKG. Und jedes Kind hat seine Beteiligung an der XKG in eine italienische GmbH SRL eingebracht, sodass danach eine SRL 40% an der XKG hielt, die andere SRL 20%. Und wir verstehen die Sachverhaltsdarstellung so, dass da die Kinder, die auch ursprünglich beteiligt waren an der XKG, an diesen SRLs beteiligt sind. Und der andere Beteiligungsstrang, das sind zwei natürliche Personen, jeder hielt 20% an der XKG. Und diese beiden natürlichen Personen gründeten eine weitere Kommanditgesellschaft, in der Sachverhaltsdarstellung WKG genannt, und übertrugen ihre jeweils 20% an der XKG in diese WKG und waren selbst dann zur Hälfte an der WKG beteiligt. Das heißt, wir reden ja über Beteiligungskettenverlängerung auf mittelbarer Ebene. Und einmal werden Kapitalgesellschaften zwischengeschoben Und da, worauf der BfH vor allem in seinem Urteil fokussiert, wird eine weitere Kommanditgesellschaft zwischengeschoben.
Stefan, vielen Dank für die Beschreibung der Beteiligungsstruktur. Zu dem Sachverhalt, den du gerade beschrieben hast. Was hat denn der BfH Grunderwerbsteuerlich jetzt beurteilt? Was hat er gesagt? Wie ist das im Kontext des 1.2a Grunderwerbsteuergesetz, um den es ja letzten Endes geht, zu würdigen?
Ja, der BfH, anders als das Finanzamt und das Finanzgericht in erster Instanz, sagt, dass § 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz nicht verwirklicht worden sei. Das ist auf den ersten Blick überraschend, weil ich hatte ja gesagt, dass das 100, vermögensmäßige 100% Beteiligungen die Kette hoch bis zur XKG waren und alle Gesellschafter der XKG ihre Kommanditbeteiligungen an der XKG auf neue, also bisher nicht beteiligte Rechtsträger übertragen haben. Und eigentlich würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, die beiden Übergänge auf die italienischen SRLs, das sind Übergänge auf neue Gesellschafter. Wir sind im 1.2a Absatz 2 und wir rechnen dann halt jetzt zusammengefasst 60% von 100% von 100%. 60% sind auf neue Gesellschafter übergegangen und intuitiv würde man jetzt bei der WKG, die ja 40% von 100% von 100% erworben haben, auch sagen, die WKG, neuer Rechtsträger, also bisher nicht beteiligter Rechtsträger, also auch ein neuer Gesellschafter und deshalb auch 40% auf neuen Gesellschafter übergegangen, also alle Anteile am Vermögen dieser GmbH und Co. KG mittelbar auf neue Gesellschafter übergegangen, also 1 Absatz 2a erfüllt. Und der Umstand, dass da zwei natürliche Personen zu 40%, jeweils zu 20%, zusammen zu 40% schon an der XKG beteiligt waren und dann nach dem 17.12.2015, das ist der Tag, an dem diese Anteilsübergänge durchgeführt wurden, über die weiter dazwischen geschaltete WKG beteiligt waren. Das führt dann zur Nichterhebung nach 6 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz, weil hier wohl die Vorbehaltensfrist des 6 Absatz 4 ganz offensichtlich erfüllt war, damals ja noch 5 Jahre. So, und da sieht der BfH aber die Rechtslage anders und das habe ich durchaus als überraschend empfunden. Und zwar überlegt, so mein Verständnis des Urteils der BfH, ist diese WKG, die ja 40% an der XKG erstmalig erworben hatte, ist die Neugesellschafterin? Oder, so mein Verständnis, muss man sie als Altgesellschafterin werten, weil ja zwei Altgesellschafter an ihr beteiligt sind. Und jetzt rekurriert der BfH in diesem Urteil 2R 16 aus 22 auf das Urteil 2R 17 aus 10 vom 24.04.2013. Das war ja ein Urteil zu mittelbaren Anteilsübergängen vor Inkrafttreten des Steueränderungsgesetzes. Da gab es die Sätze 2 bis 5 nicht, war also die Fallgruppe der mittelbaren Anteilsübergänge nicht geregelt im Gesetz. Und da hatte ja der BfH entschieden, weil das Gesetz Fassung vor dem 6.11.2015 nicht regelt, wann ein mittelbarer Anteilsübergang vorliegt, müssen wir das ganz restriktiv auslegen und dürfen nur die Fälle erfassen, wo man ganz klar erkennen kann, das muss ein mittelbarer Anteilsübergang sein. Und da hatte sich der BfH ja darauf festgelegt, durch alle Gesellschaften in der Beteiligungskette durchzuschauen, bis auf den obersten Rechtsträger pro Beteiligungskette. Oberster Rechtsträger, natürliche Person oder juristische Person, an der keine Beteiligungen bestehen können. Und wenn wenn diese obersten Rechtsträger, wenn die nicht gänzlich ausgetauscht worden sind, dann, so der BfH, in 2013 ist die neue zwischengeschaltete Gesellschaft Altgesellschafterin. Und genauso, also mein Verständnis der Entscheidungsgründe von 2R 16 aus 22, entscheidet er hier. Er sagt, bei Personengesellschaftsketten hat sich durch das Steueränderungsgesetz 2015 gegenüber der Rechtslage vor Inkrafttreten Steueränderungsgesetz 2015 nichts geändert. Müssen wir also anknüpfen, weil wir ja die Rechtsprechung nicht ändern wollen, an 2R 17 aus 10. 2R 17 aus 10 hatte die Finanzverwaltung ja dann tatsächlich auch in den 1-2-A-Erlassen vom 12.11.2018 akzeptiert. Und weil die beiden natürlichen Personen, die ihre jeweils 20-prozentigen Kommanditbeteiligungen an der XKG in diese WKG eingebracht haben, ja weiter an der WKG beteiligt sind, kein Wechsel an den oberen Enden der Beteiligungsketten eingetreten ist, ist die WKG Altgesellschafterin, sind also zumindest diese 40% nicht auf einen neuen Gesellschafter übergegangen und ist deshalb 1-2-A nicht verwirklicht worden. Ja, das ist eine Meinung, die der BFH jetzt hier vertritt, gegen die Auffassung der Finanzverwaltung. Meines Erachtens müssen die Erlasse zum 1-2-A, aber für 1-2-B wird dasselbe gelten, vom 10. Mai 2022 hat in diesem Punkt, wenn die Verwaltung sich diesem BFH-Urteil anschließt, geändert werden.
Ja, wenn ich da vielleicht gleich mit eingrätschen darf. Also das ist genau die Frage der Wertung. Also ich bin bei Ihnen, dass wenn dieses Urteil veröffentlicht werden sollte, das wissen wir immer nicht, in der Konsequenz die bestehenden Erlasse 2a, 2b mit Sicherheit angepasst und geändert werden müssen. Die Grundsystematik, die Dogmatik, die eigentlich die Finanzverwaltung in ihrem Erlassen klar aufgelegt hat, war ja für uns in der Verwaltung, dass jeder Rechtsträger, eben auch eine Personengesellschaft, erstmal per se zu beurteilen ist, ob er Alt- oder Neugesellschafter ist in seiner Konsequenz. Und Sie haben das eben während sehr schön ausgeführt. Die Frage, die wir hier eigentlich haben, ist ja im ersten Schritt in Anführungsstrichen nur, dass wir für die Frage Alt- und Neugesellschafterstellung in der Kette auf die unterbezogene Grundstücksgesellschaft eben hier abstellen, nicht auf die Personengesellschaft selbst, sondern auf die dahinterstehenden Gesellschafter. Das ist verwunderlich aus Sicht der Finanzverwaltung, aber eventuell auch nachvollziehbar, denn wir hatten sie ja generell schon auch als in Anführungsstrichen nicht steuerpflichtige Objekte gesehen, weil wir hatten ja sie befreit über 6. Jetzt kommen wir aber gar nicht zu einer Besteuerung, weil wir schon das schädliche Quantum nicht auslösen. Also da ist eine Neuausrichtung eindeutig da und das ist mir im Moment noch gar nicht klar, wie sich das alles auf die Fallgestaltungen, die denkbar sind, auswirken wird und auch auf die weiteren Ketten, die sich dann nach einer solchen Struktur vielleicht durch irgendwelche weiteren Veränderungen tatbestandsmäßig ergeben können. Das Hochinteressante ist die Bewertung, was ist dann diese Gesellschaft, die wir ja für die Frage neu und alt, also die Verlängerung der Kette durch eine Personengesellschaft, was bedeutet das für diese Gesellschaft selbst? Und da könnte man auch anders denken, als sie eben argumentiert hat, dass man nicht sagt, sie ist selbst zwar da und dadurch, dass an ihr beteiligt wiederum Altgesellschafter sind, wird sie selbst auch zur Altgesellschafterin. Ich könnte auch denken, dass sie selbst für Zwecke der Alt- und Neugesellschafterbeurteilung im Sinne der grundbesitzenden Gesellschaft in der Kette gar nicht relevant ist und damit selbst auch gar nicht die, ich sag mal, Funktion einer Alt- oder Neugesellschafterin erfüllen kann und damit auch nicht das gelobte Land der Altgesellschafterstellung erreichen kann. Und damit ist sie faktisch zivilrechtlich da, aber grunderwerbsteuerlich irrelevant und nicht zu bewerten, was in der Folgezeit ja durchaus tatbestandsmäßige Folgen haben kann. Und da an dieser Stelle, glaube ich, kann man das Urteil auch anders lesen, dass man sie eben als nicht quasi im Abfallprodukt als Altgesellschaft in einstuft, weil an ihr wieder Altgesellschafter beteiligt sind. Was ich auch schwierig finden würde in der Konstellation, wenn an ihr nur nicht nur Altgesellschafter beteiligt sind, sondern ein Neugesellschafter und ein Altgesellschafter, würden wir das hier einfach 2020 nehmen. Ist sie dann halb Altgesellschafterin und halb Neugesellschafterin? Also man kann sich da so einiges denken und deswegen habe ich im Moment Sympathie mit dem Gedankengang, dass sie gar nicht existent ist, nur für die Frage alt oder neu. Und das kann natürlich in der Folgezeit Und das, glaube ich, ist dieses Urteil in der Relevanz entscheidend. Nicht die Frage, haben wir jetzt ein 2a oder 2b erfüllt oder nicht, sondern was sind die einzelnen Rechtsträger in der Kette in der Einstufung Alt- oder Neugesellschafter. Aber ja, es ist schon ein wirklicher Einschnitt, das muss ich offen zugeben. Dieses Urteil ist auch für uns extrem unerwartet.
Ja, also da muss man natürlich sagen, eine Kommanditgesellschaft ist grunderwerbsteuerrechtlich, also auch grunderwerbsteuerrechtlich Rechtsträger. Eine Kommanditgesellschaft kann Grundstücke erwerben, sie kann auch Anteile an Gesellschaften erwerben. Und das jetzt auszublenden und zu sagen, der Fall ist so zu lösen, als sei diese WKG gar nicht existent, das sehe ich nicht. Für mich ist das schon ein Rechtsträger, der jetzt in der Beteiligungskette auf oberer Beteiligungsebene zwischengeschaltet wurde. Und es stellt sich halt nur die Frage, ist das ein alter oder ein neuer Gesellschafter? Und da halt dann die alten Grundsätze 2R17 aus 10, wenn auch nur ein Rechtsträger, an dem selbst wiederum keine gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen bestehen können, an dieser neu zwischengeschalteten WKG beteiligt ist, der auch vorher schon beteiligt war, dann ist diese WKG Altgesellschafter. Aber ich gebe Ihnen recht, Herr Krohn, der BfH sagt das nicht so ganz eindeutig. Ne? In der Textziffer 14 sagt er, argumentierend mit dem Urteil aus April 2013, weil sich halt hier die Rechtsträger an den oberen Enden der Beteiligungsketten nicht vollständig geändert haben, ist kein neuer Gesellschafter der grundbesitzenden Personengesellschaft hinzugekommen.
Ja.
Das ist nicht klar, wie jetzt die WKG gesehen wird, als nicht existent für Zwecke der Grunderwerbsteuer oder als Altgesellschafter, nur nicht als, also dass sie nicht Neugesellschafter, aber wenigstens Altgesellschafterin ist. Ja. Also der BfH bringt das nicht, sehe ich auch so, nicht völlig eindeutig zum Ausdruck.
Ja. Also ich bin da auch, das ist, glaube ich, am Ende des Tages wird es für die Folgezeit der Bewertung dieses Urteils genau an dieser Stelle kommen. Denn das würde ja in der einen Denklogik bedeuten, dass wir uns für diese Frage auf der mittelbaren Ebene immer nur auf eine natürliche oder juristische Person, also an dem man keine Anteile in dem Sinne haben kann, beziehen und die Personengesellschaften faktisch per se ausschließen, was ich auch für sehr weitgehend, also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich bin mit meinem Beurteilung an dieser Stelle lange noch nicht durch. Aber diese Fragen werfen sich auf und deswegen ist es auch gut, dass wir einen Podcast machen, weil das Urteil selbst ja in der Konsequenz nachvollziehbar sein kann, wenn man das argumentativ so abarbeitet. Aber die Folgen, und das ist ja so häufig an Urteilen, die jetzt nur Einzelfälle regeln, die Folgen dieser Rechtsprechung sich natürlich denklogisch weit ausbilden. Und hier, glaube ich, haben wir echt so eine Entscheidung, die man noch gar nicht so richtig einordnen kann, wo sie sich überall auswirken wird.
Ja, also hinsichtlich der Frage Sachverhaltsermittlung, es ist natürlich dann möglicherweise bei langen Beteiligungsketten sehr schwierig zu beurteilen, ob ganz oben Rechtsträger, an denen keine Beteiligung bestehen können, gleich geblieben sind. Aber da hatte der BfH in 2017 aus 10, April 13 ja gesagt, das kann da hinstehen. Also ja, diese Sachverhaltsermittlungsschwierigkeiten nimmt er in Kauf, wo wir natürlich gleich an mögliches Vollzugsdefizit denken.
Ja, und auch ich denke natürlich als Finanzbeamter an Blockerstrukturen, die dann wieder möglich wären, ne? Mit solchen Bereichen. Also man kann das in beide Richtungen denken. Einmal Ermittlungsebene, Anzeigegeschichten, aber eben auch die Frage, ist dadurch wieder durch diese erneute Betrachtung der wirtschaftlichen, also der Transparenz, sind da wieder Blocker zu möglich, dass ich dahinter eben immer einen alten irgendwo drinne lasse und damit ja faktisch, wie Sie ja argumentativ eigentlich recht haben, dass wenn wir die Personengesellschaft dann sehen und da ist nur einer ein Alter beteiligt, dann wäre sie ja im Sinne dieser Gedankenargumentation, die Sie haben, Altgesellschafterin. Das kann ich dann ja auch gestalten, wenn ich also sehr aggressiv gestalte. Und damit hätte ich dann ja auf einmal die Möglichkeit, über so eine partielle Blocker-KG auch wiederum Übergänge mittelbarer Art zu transferieren. Dann hätten wir wieder ein Gestaltungsmodell. Also es ist tatsächlich in der Bewertung, in der Auswirkung dieses Urteils, ja, wir wollen den BfH jetzt, also ich jetzt nicht unbedingt unterstellen, dass er jetzt hier, aber es ist schon ein weitreichendes Urteil.
Ja, also gebe ich Ihnen recht. Also in der Textziffer 13 des neuen Urteils heißt es, dass sich durch die Einfügung des Satzes 2 in 1, 2a Und der Erwerbsteuergesetz gegenüber der Rechtslage vor Steueränderungsgesetz 2015 nichts geändert hätte. Ne?
Ja.
Was dann bedeutet, dass wirklich die obersten Rechtsträger in den Beteiligungsketten vollständig wechseln müssten.
Ja.
Aber ob das wirklich so sein kann, weil der Satz 2 ist ja reingekommen. Ne? Und der
ja.
Satz 2 spricht von Prozent von Prozent. Deshalb, deshalb
ja,
meine
da,
ich,
entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Also.
Ja, deshalb meine ich, dass also hier neue Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Red-Blocker-Strukturen jetzt nicht eröffnet werden. Also ich würde zumindest als Berater davor warnen, obwohl
Das,
diese Formulierung, es hätte sich nichts geändert, tatsächlich diesen Gedankengang ermöglicht.
also das begrüße ich sehr, dass Sie es nicht beraten. Also das finde ich auch gut, aber es ist tatsächlich einfach so die Öffnung für mich wieder da. Und wenn man dann überlegt, also das war eine meiner ersten Einsätze auf der Bund-Länder-Ebene, diese damalige Mitformulierung der neuen Sätze 2 bis 5. Und ich weiß sehr genau, um was es damals ging. Und da ist natürlich vielleicht nicht gelungen, das in den Wortlaut genau reinzuschreiben. Das mag durchaus sein. Aber wenn wir uns mal erinnern, es gab damals ja die Rechtsprechung davor, dass der BfH in Frage gestellt hat, ob diese damalige Grenze von 95% auch auf mittelbarer Ebene gelten dürfte. Und dann hatte er doch geurteilt, nein, auf mittelbarer Ebene sei wirtschaftliche Betrachtung, also nur 100. Und diese Sätze, die wir eingefügt haben oder der Fiskus eingefügt hat, die gingen eigentlich nur um diese Frage festzulegen, dass diese Grenze, das Quantum von 95 eben rechtsformunabhängig auch auf der mittelbaren Ebene anzuwenden ist. Das war eigentlich der Wille damals. Also so eine Art Nicht-Anwendungsurteil, Gesetz zu diesem Urteil. Und daraus jetzt zu lesen, es hat sich eigentlich gar nichts geändert in der Formulierung und es ist eigentlich vorher so geblieben, hinsichtlich zumindest der wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Das war zumindest nicht der Wille des Gesetzgebers, so wie ich ihn damals in Erinnerung habe. Aber man kann das natürlich lesen, das ist wortgetreue Auslegung.
Ja, also ich würde denken, weil ja hier wirklich 100% der Anteile an der WKG in den Händen von Rechtsträgern liegen, die schon vorher an der XKG beteiligt waren, dass der BfH sich zu dieser Frage, gilt hier die 90%-Grenze oder müssen wir wirklich einen vollständigen Wechsel aller Rechtsträger an den oberen Enden der Beteiligungsketten haben? Die Frage hat er sich nicht gestellt.
Nee, das stimmt.
Und deshalb darf man das wahrscheinlich jetzt, meine Meinung, nicht in das Urteil hineinlesen.
Ja.
So, wir halten jetzt kurz fest. Ja, wir haben bei Personengesellschaften aufgrund des BfH-Urteils eine umfassende Transparenzbetrachtung. Ja, wie weit die geht, das wissen wir noch nicht so genau. Aber Dirk hat es zutreffend gesagt, ja, es könnte durchaus sein, dass das in eine Richtung geht, dass im Prinzip schon ein kleinster Bruchteil eines Anteils auf der letzten Anteilseignerebene genügt, um den Anteil von Grunderwerbsteuer zu blocken. Ob das wirklich so ist, ja, das weiß man nicht, aber die Diskussion, die ist mit diesem Urteil jetzt eröffnet. Und vor diesem Hintergrund, wir gehen jetzt in der Komplexität mal wieder ein bisschen zurück, ja, und gehen zu den Grundsätzen des Grunderwerbsteuerrechts bei 1 Absatz 2a. Und zwar die Frage, gelten eigentlich dieselben Grundsätze unmittelbar und mittelbar oder unterscheidet man da? Und das führt dann zu der Frage an dich, Stefan, wie ist das in diesem Urteil denn? Wäre der Fall denn genauso zu entscheiden, wenn die Zwischenschaltung dieser neuen KG nicht auf der mittelbaren Ebene passiert wäre, sondern auf der unmittelbaren Ebene, Stefan? Wäre das genauso? Würde der BfH das dann entsprechend entscheiden oder wie wäre das?
Nee, wenn wir über die Frage prüfen, ob unmittelbar ein Anteil am Vermögen der grundbesitzenden Gesellschaft auf einen neuen Gesellschafter übergegangen ist, da wird ja vom BfH und von der Finanzverwaltung ausschließlich aufs Zivilrecht abgestellt. Das heißt, diese WKG hätte sie von der unmittelbar beteiligten KG, deren Anteil an der grundbesitzenden GmbH und Co. KG erworben und dinglich dann erworben, ist ja dann ein Rechtsträger, der bisher nicht beteiligt ist. Er hätte das Mitgliedschaftsrecht dinglich erstmals erworben. Und das wäre dann ein Übergang auf einen neuen Gesellschafter. Und da wäre es dann so, dass, weil ja die natürlichen Personen beteiligt bleiben über die WKG, dann bei der Voraussetzung, dass die Voraussetzungen des 6 Absatz 3 erfüllt sind, würde in Höhe von 40% dann die Steuer nicht erhoben, aber 1, 2a wäre dann erfüllt.
Ja,
Ja, das.
das heißt, wir können jetzt ganz vereinfachend auch sagen, wenn wir abweichend vom BFH-Urteil zum Beispiel einen Fall bilden, in dem wir sagen, die Ausgangslage ist so, wir haben eine grundbesitzende Personengesellschaft, daran beteiligt sind A und B zu gleichen Teilen und jetzt sagen A und B, sie schalten nochmal eine Personengesellschaft zwischen, die dann unmittelbarer Gesellschafter wird der grundbesitzenden Gesellschaft. Das wäre dann so zu lösen, wie du es gesagt hast. Wir hätten einen unmittelbaren Gesellschafterwechsel. Das wäre für 1-2a erstmal tatbestandsmäßig. Und dann käme es darauf an, sind die Voraussetzungen von 6 Absatz 3 erfüllt. Und wenn das geht, wäre es an der Stelle befreit.
Ich glaube, da gibt es keine unterschiedliche Wahrnehmung zwischen uns. Aber das zeigt aber auch genau diese Notwendigkeit der Einordnung auf mittelbarer Ebene, ob jemand die Alt- oder Neugesellschafterstellung erreichen kann. Weil jetzt wird es in der unmittelbaren Ebene nämlich wichtig, wer ist eigentlich derjenige, der da was macht. Und das Zwischenschieben in der Kette war ja schon immer ein Thema auf der unmittelbaren Ebene. Ist das sauber auch durchdekliniert? Also ich glaube, da sind wir alle gleicher Meinung. Zeigt aber auch so ein bisschen die Komplexität, dass wir leider immer noch unterschiedlich denken müssen zwischen unmittelbar zivilrechtlich geprägt und mittelbar wirtschaftliche Betrachtungsweise, macht das Ganze eigentlich vom Kern her immer in der Anwendung schwierig.
Genau, da würde ich natürlich bei dem unmittelbaren Anteilsübergang ansetzen wollen, weil das ist ja vom Sinn und Zweck her typisierende Missbrauchsvermeidung, wirklich nicht zu verstehen, warum Steuer ausgelöst werden soll, wenn die bisher schon Beteiligten, unmittelbar Beteiligten, Gesellschafter doch über dann eine zwischengeschaltete KG beteiligt bleiben. Wo ist der Missbrauch? Fragezeichen. Also diese Grundentscheidung, ich kann die zeitlich gar nicht lokalisieren. Ich glaube 2006 in so einem Treuhänderfall, der gar nicht groß Aufregung verursacht hatte. Da war erstmals gesagt worden, auf der unmittelbaren Ebene, weil es halt zivilrechtlich eine unmittelbare Beteiligung gibt, da schauen wir nur aufs Zivilrecht. Wirtschaftliche Betrachtung spielt überhaupt keine Rolle. Da muss man meines Erachtens ran. Macht das wirklich Sinn? Aber das ist natürlich Wunschdenken, was ich hier zum Ausdruck bringe. Aber
Ja, aber es
um die
zeigt,
Norm.
Herr Behrens, diese zivilrechtliche Prägung, die wir auch seit MOPEC immer mehr diskutieren, der Grunderwerbsteuer, die ist genau an dieser Stelle so unheimlich in den Fokus geraten. Und gerade wenn Sie die Treuhandfälle ansprechen, gerade da ist es ja so, dass wir sämtliche wirtschaftliche Betrachtungsweise, die wir aus dem Ertragsteuerrecht kennen, hier völlig auslassen und einfach sagen, die Grunderwerbsteuer basiert nur auf dem zivilrechtlichen Grundlagenbereich. Und mit der Argumentation, wenn man mit der die MOPEG-Diskussion befeuert, dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen. Also deswegen, also ich bin da auch bei Ihnen. Diese Frage, Ausrichtung als Tatbestand des Missbrauchs, wo der 2a eindeutig herkommt, wenn wir die Entstehungsgeschichte 1.1.97 sehen, und dann dieses Quantum nur auf die zivilrechtliche Ebene im unmittelbaren Bereich abzustellen, das ob das wirklich überlebensfähig ist, da bin ich, die Frage stelle ich mir jetzt mal als Nicht-Finanzbeamter auch schon etwas länger.
Dirk, du hast mit dem MOPEC auch schon das Stichwort gegeben, und zwar Nachdenken, Rechtfertigung einer unterschiedlichen Behandlung von Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft. Die Frage, die ich jetzt also an Stefan stelle, ist, wir haben jetzt diskutiert über eine Personengesellschaft, die zwischengeschaltet wurde, aber man kann ja überlegen, wie wäre der Fall denn, wenn anstelle der Personengesellschaft eine Kapitalgesellschaft zwischengeschaltet worden wäre. Und vor dem Hintergrund des Urteils ist das eigentlich auch ganz spannend, weil, Stefan, du hast es eingangs gesagt, wir haben ja den Eigenbeteiligungsarm von 40%, der auf die zwischengeschaltete Personengesellschaft geschoben wurde. Und wir haben aber eigentlich auch den anderen Beteiligungsstrang, der ja auf die italienischen GmbHs bzw. SRLs verschoben wurde. Und da müsste man doch jetzt eigentlich, wenn man auf die alten Urteilsgründe des BFH zurückgreift, sagen, auf Personen- oder Kapitalgesellschaft kommt es eigentlich gar nicht an. Ja? Spielt das eine Rolle? Stefan, wie würdest du das sehen? Also nochmal die Frage ganz explizit, wenn jetzt anstelle der KG eine GmbH zwischengeschaltet worden wäre, wie wäre der Fall dann zu beurteilen?
Ja, wenn man die Entscheidungsgründe hinten, die ja auf das Urteil aus 2013 rekurrieren, ernst nimmt, müsste die Entscheidung eigentlich genauso aussehen, weil In dem Urteil 2R 17 aus 10 im April 2013, da hat der BFH ja gesagt, mittelbare Anteilsübergänge, gesetzlich nicht geregelt, was das ist. Also gucken wir auf die obersten Rechtsträger, an denen keine Beteiligungen bestehen können und schauen durch alle, und zwar nicht nur Personen, sondern auch Kapitalgesellschaften in der Kette durch, bis zu den obersten Rechtsträgern der Beteiligungsketten. Und im Urteil 2R 17 aus 10 war es ja auch ein Fall der Zwischenschaltung einer Tochter GmbH. Und wenn sich daran nichts geändert hat, müsste eigentlich der Fall der Übertragung der Beteiligung hier an der XKG auf eine WGmbH und die natürlichen Personen, die vorher an der XKG beteiligt waren, sind an der WGmbH beteiligt, auch so beurteilt werden. WGmbH ist kein neuer Gesellschafter, sondern Altgesellschafter und damit 1-2a nicht erfüllt. Und jetzt muss man aber natürlich doch das Urteil zur Gänze sehen. Und da wird halt schon eingangs gesagt, dass nur dieser Übergang der 40, also das nur fehlt, aber man liest es irgendwie automatisch mit, der Übergang der 40% der Anteile auf die WKG, das sei kein Zählerwerb, das würde nicht, sei nicht zu berücksichtigen. Und zu den Übergängen der 60% auf diese beiden SRLs, entsprechend deutschen GmbHs, dazu wird nichts gesagt. Aber es liest sich so im Gesamtbild, als würde der BFH den Übergang auf die SRLs schon als Anteilsübergänge auf neue Gesellschafter werten, sodass da 60% von 100 von 100% nach 1-2a Satz 2 auf neue Gesellschafter übergegangen sind. Aber eindeutig zum Ausdruck bringt der BFH dies nicht.
Ja, das ist wirklich die spannende Frage, wie weit trägt das? Deswegen war ich eben auch so bei der Frage Alt- und Neugesellschafterstellung so etwas penetrant. Ich glaube auch hier, dass der BFH im Raum stehen lässt, dass er das bei einer zwischengeschalteten Kapitalgesellschaft anders sieht. Und zwar einmal mit dem Argument, was Sie gerade gebracht haben, Herr Behrens, hinsichtlich dieser, ich sag mal, vergleichbaren GmbHs im Ausland, denn dahinter stehen ja auch wieder die gleichen, hier waren es die Kinder. Und wenn man dann noch das andere Urteil, worüber wir schon mal einleitend gesprochen hatten, aus des BFH zur zwischengeschalteten Kapitalgesellschaft und der Frage Alt- und Neugesellschafterstellung zu Kapital- und zur Personengesellschaft sieht, dann glaube ich, dass er zumindest diese Gesetzesänderung 2015 so versteht, dass wir unterschiedlich denken müssen, dass wir bei den Personengesellschaften eben weiterhin aus seiner Wahrnehmung diese Transparenz und damit die Nicht-Existenz sehen, aber bei Kapitalgesellschaften es anders ist. Und deswegen würde ich es im Moment so werten, dass eine zwischengeschobene Tochter GmbH in diesem Bereich als schädliches Zielobjekt zu werten hat. Und dann wäre ja natürlich auch der 6 überhaupt nicht anwendbar, weil der 6 ja durch Kapitalgesellschaft hindurch nicht funktioniert, was er hier ja auch im Grunde nicht für die 60% auch überhaupt nur diskutiert. Er sagt ja am Ende, der 6 spielt keine Rolle, weil wir gar nicht zum Tatbestand kommen. Und der 6 war ja im Ursprungssachverhalt nur für die 40%. Also ich sehe da so ein bisschen eine Bestätigung der Gesetzesänderung und insoweit sehe ich, weil zwischen dem Urteil, über das Sie eben sprachen, und dem heutigen Urteil ja die Gesetzesänderung ist, sehe ich so ein bisschen oder habe ich den Eindruck, dass der BFH die Gesetzesänderung bezogen auf Kapitalgesellschaften sehr wohl akzeptiert, aber eben nicht im Sinne der Wirtschaftsbetrachtungsweise auch Personengesellschaften.
Oder ja, wobei man natürlich, wenn man da den Wortlaut sich anschaut, also die Frage ist, ob, wenn hier erstmals eine GmbH auf oberer Beteiligungsebene zwischengeschoben wird, sind dann wirklich Sätze 3 bis 5 anwendbar? Da würde ich sagen, wenn man es auf die Goldwaage legt, nein, ne? Weil die Sätze 3 bis 5 setzen halt voraus, dass die GmbH schon beteiligt ist.
Ja.
Und dann kommt es zu Übergängen von Anteilen an dieser beteiligten Kapitalgesellschaft. Und da wissen wir aus 2R 28 aus 21, dass Ob da ein Erwerber alter oder neuer Gesellschafter ist, das dürfen wir nur mit Blick auf diese Kapitalgesellschaft beurteilen. Also, dass der Erwerber schon Altgesellschafter der grundbesitzenden Personengesellschaft ist, spielt keine Rolle. Er ist Neugesellschafter im Sinne des Satzes 4, wenn er erstmalig einen Anteil an dieser Kapitalgesellschaft erwirbt oder halt noch keine 10 Jahre an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Und wenn jetzt hier erstmals im Fall 2R 16 aus 22 statt einer WKG eine WGMBH zwischengeschaltet worden wäre, dann kommen wir, wenn wir den Wortlaut ernst nehmen, nicht rein in die Sätze 3 bis 5. Also der Gesetzeswortlaut würde dann eigentlich doch dabei bleiben, es ist nicht geregelt und dann müsste der BfH sagen, ich schaue wieder in das Urteil 2R 17 aus 10 aus 2013 und dann gucke ich auch durch die GmbH durch.
Das
Aber das
ist
hat er hier
starkes
nicht
Argument.
gemacht, ne? Er hat es
Das
nicht
hat er hier nicht
gemacht.
gemacht. Das hat er ausdrücklich nicht gemacht. Aber es ist ein starkes Argument. Und wir kommen immer eigentlich wieder zurück, Herr Behrens, auf die Formulierung dieser Sätze. Weil mir, also ich lese sie natürlich so, wie wir den Willen damals gesehen haben. Und jeder andere, der das jetzt liest, liest es natürlich wertfrei, ohne das Ergebnis zu sehen. Und ich will Ihnen nicht absprechen, dass man gerade diese einleitenden Sätze, die Sie eben gerade benannt haben, auch so lesen kann, wie Sie sind. Dann müsste man allerdings sagen, hat der BfH hier zumindest in Anführungsstrichen fahrlässig offen gelassen, was mit den 60 ist. Dazu hätte er eigentlich dann was sagen müssen. Ne? Denn er lässt es, da sind Sie ja richtig davor, er lässt es ja einfach nur stehen. Er sagt ja nicht, es ist so oder so, sondern er sagt nur, die 40 sind problematisch, die sehe ich nicht als neu. Damit hat er eigentlich nicht gesagt, was mit den 60 ist. Ich lese das so, dass die 60 schädlich waren, nur 60 eben nicht reichen für die 95. Man könnte es auch so sagen, die 40 hat er beurteilt und die 60 musste er sich nicht ansehen, weil wir jetzt schon unter 95 sind. Ich denke mal, die Finanzverwaltung wird die Lesart 1 haben, also eine Bestätigung.
Jetzt haben wir viel gesprochen über die Frage Person versus Kapitalgesellschaft auf der vermittelnden Ebene, also auf der Ebene, wo die neue Gesellschaft, also wahlweise eine Person oder eine Kapitalgesellschaft, neu dazwischen geschaltet wird. Und jetzt wechseln wir die Betrachtungsweise und gehen auf die Ebene der grundbesitzenden Personengesellschaft selbst. Im Urteilsfall war das eine Personengesellschaft. Klar, der Fall spielte ja auch quasi schon vor gut 10 Jahren. Und wir haben aber seit 2021 ja auch den 1 Absatz 2b, wohlgemerkt eigentlich, jedenfalls was die ersten Sätze betrifft, eine Kopie des 1 Absatz 2a. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wenn wir über einen Fall des 1 Absatz 2b, also die grundbesitzende Gesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, schon zu entscheiden hätten, würden wir das da an der Stelle genauso sehen? Gelten da die Urteilsgründe auch? Stefan, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das so, dass da die Urteilsgründe auch gelten, weil die Sätze 2 bis 5 in den Absätzen 2a und 2b ja identisch formuliert sind. Und zwar erging 2R 17 aus 10 nur zum 1-2a im Jahr 2013. Und ich weiß gar nicht, wann der Sachverhalt verwirklicht wurde, über den 2013 entschieden wurde. Da gab es natürlich noch keinen 1-2b. Aber man wollte ja eigentlich eine Kopie des 1-2a für grundbesitzende Kapitalgesellschaften schaffen durch das Grunderwerbsteueränderungsgesetz da vom Mai 2021. Also ich halte das für übertragbar, was der BfH hier zu 1-2a Zwischenschiebung einer neuen Kommanditgesellschaft auf oberer Ebene in einer Personengesellschaftsbeteiligungskette, das sehe ich beim 1-2b genauso anwendbar. Also es sollte keine Rolle spielen, ob die grundbesitzende Gesellschaft unten in der Beteiligungskette Personen- oder Kapitalgesellschaft ist.
Also das würde ich unterstützen, das sehe ich ganz genauso, weil gerade ja der 2b die Doublette des 2a ist, auch von der gesetzgeberischen Intention und eben mit seiner Einführung eben alle Grundsätze, soweit sie übertragbar waren, außer 5 und 6, ja, die wir beim 2a angewendet haben, auch im 2b anwenden, sieht man auch so ein bisschen an der Duplizität der Erlasse vom gleichen Datum, inhaltlich, Textziffer, alles ist gleich. Also ich denke, die Finanzverwaltung, der Fiskus ist bei dieser Frage, wer ist Alt- und Neugesellschafter in der Kette, völlig unabhängig davon, welche Rechtsform die grundbesitzende Gesellschaft hat. Also da bin ich, das teile ich 100%, was Sie da sagen.
Gut, dann lassen wir diese Aussage mal so stehen. Wir gehen also davon aus, dass dieselben Grundsätze auch im Kontext von 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz gelten und kommen dann zur nächsten Frage. Und da gehen wir wieder auf die mittelbare Ebene. Und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt aufmerksam waren, die können sich unsere Antworten da vielleicht auch schon denken. Aber trotzdem nochmal der Präzision halber gefragt. Wir hatten hier jetzt ja Fälle, beziehungsweise der BfH hatte zu entscheiden über einen Fall, in dem die Beteiligungskette auf der mittelbaren Ebene verlängert wurde. Jetzt kann man sich natürlich auch umgekehrt vorstellen, dass auf der mittelbaren Ebene vielleicht eine Beteiligungsebene wegfällt, mithin eine Verkürzung der Beteiligungskette erfolgen würde. Stefan, wie würde das denn gelöst?
Ja, wenn eine Beteiligungskettenverkürzung oberhalb der unmittelbar an der grundbesitzenden Gesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft stattfindet, wenn das, was verkürzt wird, das Herausfallen einer Kommanditgesellschaft ist, dann ist das nicht tatbestandsmäßig.
Weil ja dahinter dieselben Gesellschafter stehen
Ja.
und sich insoweit dann mit Blick auf die Betrachtungsweise des BfH nichts ändert.
Ja.
Ja, das sehe ich genauso. Die Frage der Argumentation an der Stelle ist interessant. Weil entweder sieht man das so, dass ein, ich sag mal, selbst Altgesellschafter rausfällt und damit wir wieder auf die Altgesellschafter darüber rekurrieren. Oder, darüber kann man auch nachdenken, aber es hat vom praktischen Ergebnis keine Auswirkungen, es ist rein rechtstheoretische Diskussion. Da ist für mich ja eventuell in dieser Diskussion, die wir am Anfang geführt haben, diese Personengesellschaft gar nicht gibt, nicht als alt oder als neu, passiert auch grunderwerbsteuerlich bei der Verkürzung gar nichts. Wir haben gar keine Verkürzung, weil wir von vornherein, wir haben nur eine zivilrechtliche Verkürzung. Grunderwerbsteuerlich ist die Kette von vornherein schon ohne diese Gesellschaft zu sehen. Argumentativ ist ein interessantes Aufsatzthema. Vom Ergebnis her, glaube ich, sind wir absolut identisch. Es passiert grunderwerbsteuerlich nichts.
Ja. Und vielleicht nur noch mal klarstellen mit Blick auf die Fälle der Beteiligungskettenverkürzung, weil die Erlasse und die BfH-Lösung ja jedenfalls in Teilen konform gehen würden. Die Erlasse aber nur dahingehend, dass man sagt, man ist in einer durchgehenden Beteiligungskette von 90% auf der mittelbaren Ebene. Ja, dann würden die Erlasse ja auch schon sagen, diese Verkürzung der Beteiligungskette ist für 1, 2a oder 2b nicht tatbestandsmäßig, aber wir können den Fall ja auch so bilden, dass oben wieder die Gesellschafter A und B stehen, ja zu jeweils 50%. Ja, und dann fällt quasi die nächste Ebene unterhalb dieser A und B, die fällt weg. Dann wäre nach der BfH-Lösung ja eigentlich auch nichts passiert.
Ja, aber diese 90% Mindestbeteiligung auf jeder Ebene, die brauchen wir bei der Verkürzung der Kette von Kapitalgesellschaften oberhalb der unmittelbar an der grundbesitzenden Gesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft. Wir hatten ja, ich glaube, auch noch mal besprochen, dass wenn das eine Personengesellschaftskette ist, weil ja in den Erlassen, ich glaube, Textziffer 5.2.2, Punkt 2, weil ja da der über eine Personengesellschaftskette beteiligt ist, auch Altgesellschafter der grundbesitzenden Gesellschaft sein kann, dann rückt ein Altgesellschafter näher heran, auch wenn er weniger als 90% hat. Also bei der Verkürzung der Beteiligungskette, die aus Personengesellschaften besteht, da sollte es auf diese 90% Mindestbeteiligung auf jeder Stufe nicht ankommen.
Also
Da
das
hast du recht,
weiß
Stefan.
ich, also vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe also von meinen Ausführungen hier die Verkürzung jetzt auf die Personengesellschaft bezogen. Wenn ich die Verkürzung in einer reinen Kapitalgesellschaftsstruktur habe, dann bin ich im Sinne von 2b zumindest anderer Auffassung. Da hat der Erlass ja gesagt, im Gegensatz, da haben wir also die Beteiligungskettenverkürzung um 1,3 war ja immer urteilsbezogen, weil jeder in der Kette beteiligt war und damit wir die Verkürzung im Sinne von 1,3 nie als Tatbestand haben. Wenn ich aber jetzt hier abwegig von diesem Urteil nur eine Kette oberhalb der grundbesitzenden Gesellschaft, die jeweils aus Kapitalgesellschaften besteht, dann ist die Frage, ob die Verkürzung einer solchen Kette relevant werden kann für die Frage Alt- oder Neugesellschafterstellung. Durchaus interessant. Da kommt es ja darauf an, wer auf wen, wer wird rausgezogen, wie wird er rausgezogen, weil es ja da um die Frage dann gilt, wenn die vermittelnde Gesellschaft eine GmbH ist, ob sie fiktiv neu ist oder nicht. Und da stellt sich ja die Frage, auf welcher Ebene ich die Kette verkürze. Also da würde ich es etwas differenzierter sehen. Bei Personengesellschaften, da unterstütze ich oder sehe ich es genau wie Sie, da wäre jede Verkürzung für mich überhaupt nicht relevant.
Ja, also die unmittelbar an der grundbesitzenden Gesellschaft beteiligte Kapitalgesellschaft, die muss beteiligt bleiben, ne? Weil ja, sonst hätten wir ja einen unmittelbaren Anteilsübergang. Und dann wäre, wenn das eine Kapitalgesellschaftskette ist, dann wäre es ein Übergang auf einen neuen Gesellschafter.
Genau. Also da kann man sehr schnell schief gehen. Da habe ich leider schon viele Praxisfälle gehabt, wenn man so eine Dreierkette drüber hat und man wählt die falsche, ich sage mal, Verschmelzungsform, also Upstream zum Beispiel, die unmittelbare GmbH verschmilzt auf die Tochter da drüber, dann haben wir einen unmittelbaren Wechsel. Das hat mit Verkürzung nichts zu tun. Würde man andersrum die Tochter runter verschmelzen auf die unmittelbare, haben sie einen Verkürzungsfall. Also da muss man schon bei Kapitalgesellschaften wissen, was man tut.
Ja, wobei da halt sich die Frage stellt, was aus 2R28, aus 21 eigentlich folgt.
Genau.
Dieser Ebenenbetrachtung, aber das wäre jetzt Thema eines eventuellen weiteren Vortrags.
Ja.
Gut. So viel dann zum BFV-Urteil. Jetzt springen wir auf die Rechtsprechung vom Finanzgericht Baden-Württemberg. Da gibt es zwei Urteile vom 26.04.24, also zu einem Zeitpunkt, wo das FG die neue BFV-Rechtsprechung noch nicht kennen konnte. Der erste Fall, das ist die Rechtssache 5K 1696 aus 23, anhängig als Revision vom zweiten BFV-Senat, Rechtssache 16 aus 24. So, worum ging es in dem Fall? Da ging es um eine grundbesitzende GmbH, die von einer natürlichen Person gehalten wurde. Und die Anteile an der grundbesitzenden GmbH, die sind jetzt quasi auf der unmittelbaren Ebene in eine neue zwischengeschaltete Personengesellschaft, also an eine KG übertragen worden, zu der derselbe Gesellschafter oder an der derselbe Gesellschafter wiederum zu 100% beteiligt war. Also Fall der Verlängerung der Beteiligungskette. Ja, wir spielen im Anwendungsbereich von 1 Absatz 2b, weil die grundbesitzende Gesellschaft ja eine Kapitalgesellschaft ist, eine GmbH. So, aber auch da quasi in Parallelität zu einem bisherigen BFV-Urteil Zwischenschaltung einer Personengesellschaft. Aber anders als beim BFV-Fall, hier ist jetzt die unmittelbare Ebene betroffen, weil die KG zum unmittelbaren neuen Gesellschafter der GmbH wurde. Das FG hat geurteilt, Anwendung von 1, 2b, ja, also Grunderwerbsteuerbarkeit. Stefan, würdest du das genauso lösen? Ist das immer noch so, auch im Anbetracht des neuen BFV-Urteils?
Ja, hier haben wir ja den Übergang eines unmittelbar an der grundbesitzenden GmbH bestehenden Anteils von dem Einzelunternehmer, natürliche Person, auf die Kommanditgesellschaft, auf die diese natürliche Person ihr ganzes Einzelunternehmen und damit auch die Beteiligung an der grundbesitzenden GmbH ja dann leider zur Aufnahme ausgliedert, und er ist selbst hundertprozentiger Kommanditist an dieser KG. Fallgruppe unmittelbarer Anteilsübergang, BFH und Verwaltung sagen, wir gucken nur aufs Zivilrecht, die CKG war vorher nicht beteiligt, ist also neues Mitglied, neue Gesellschafterin der GmbH, also 1-2b erfüllt. Wirtschaftliche Gesichtspunkte spielen beim unmittelbaren Anteilsübergang überhaupt keine Rolle, wo wir uns natürlich fragen, ja, wieso eigentlich nicht, müssen wir nicht auch da den Sinn und Zweck des Tatbestands 1-2b, typisierende Missbrauchsvermeidung, im Blick behalten, wie vorhin besprochen. Also daran ändert jetzt 2R16 aus 22 nichts.
Ja, also da kann ich nur ganz klar bestätigen, dass ich ganz genauso, da würde ich also eigentlich zu 100% Ihre Ausführungen unterstützen, die sehe ich genauso.
Also noch bemerkenswert ist halt, dass der 6a, die kleine Konzernklausel, nicht zur Anwendung kommt, weil diese KG nicht per Ausgliederung zur Neugründung entstanden war, sondern schon, ich glaube, 3 Wochen vorher von dem Einzelunternehmer gegründet oder erworben worden war. Und dann gilt ja nach BFH-Rechtsprechung die 5-jährige Vorbehaltensfrist, und die ist nicht erfüllt, und es zeigt im Grunde die Widersprüchlichkeit dieser Auslegung. Wenn es eine Aufnahme zur Neugründung ist, ist 6a anwendbar. Wenn es eine Ausgliederung zur Aufnahme auf eine Seite mindestens 5 Jahren zu 95% gehaltene KG ist, ist der 6a anwendbar. Nur wenn ja, das eine Ausgliederung zur Aufnahme ist auf eine Gesellschaft, die innerhalb der letzten 5 Jahre erworben oder gegründet war, dann ist 6a nicht anwendbar. Mir stellt sich immer noch das große Fragezeichen, wieso man da zwischen diesen Fällen differenziert. Was, also vom Telos her macht das überhaupt keinen Sinn und auch irgendwie einen Lenkungszweck kann ich da nicht erkennen. Willkür, aber das ist natürlich Schnee von gestern, weil da ist ja die Rechtsprechung schon doch sehr ständig mittlerweile, leider.
Also da muss ich recht geben, mir ist der ganze 6a über die Jahre sehr suspekt geworden, auch von seinem Lenkungszweck, die Idee, die damals dahinter stand und das, was überhaupt noch erreicht wird. Und diese Zufälligkeiten der unterschiedlichen Bewertung, ich sag mal ganz offen, ich bin ja nun auf der anderen Seite tätig, aber das ist ja auch ein Haftungsthema für Sie. In diesem Fall, da gründet man vorher, 3 Wochen vorher eine GmbH und am Ende des Tages schließt es den 6a aus. Da möchte ich nicht in der Situation des gestaltenden Beraters sein, denn hätte er das zur Neugründung gemacht, hätte er mit dem 6a das Ganze gehabt. Das ist eigentlich unlogisch. Ich bin über die Jahre sehr kritisch zum 6a geworden. Ich finde es sehr gut, dass es eine Konzernklausel gibt, aber ich glaube, dass diese die Idee rechte und linke Hand unter einer Spitze in einem Konzern, dass da keine Besteuerung entstehen darf, da bin ich völlig bei Ihnen. Das sehe ich auch als Hindernis von Umstrukturierung, gerade aus dem Ertragssteuerrecht heraus. Aber der 6a ist dafür in seiner jetzigen Rechtsprechungskonsistenz gar nicht mehr das richtige Vehikel. An der Stelle würde ich gerne den Trichter haben, den wir in unserem anderen Vorschlag haben. Aber da sind wir dann auch in einer ganz anderen Diskussionsebene.
So viel zu dem Fall der Verlängerung der Beteiligungskette und jetzt machen wir spiegelbildlich noch einen Fall der Verkürzung der Beteiligungskette, wie der Urteil FG Baden-Württemberg vom 26. April 2024, 5K 2022 aus 23. Die BFH-Revision ist ebenfalls anhängig unter dem Aktenzeichen 2. Senat Rechtssache 24 aus 24. Wie war der Fall gelagert? Wir haben jetzt einen Kapitalgesellschaftskonzern durchgängig. Und zwar bestehend aus Mutter, Tochter und Enkel. Die Enkel, die sogenannte AGmbH, die war grundbesitzend. Und was ist passiert? Vielleicht zur Vollständigkeit des Sachverhaltes noch. Die FGmbH als Mutter hatte die Anteile an der DGmbH als Tochter erst in 2019 erworben. Und jetzt geht die DGmbH, also die Tochter, geht hin und veräußert und tritt ab die Anteile an der AGmbH, also an der Enkel im Jahr 2021. Also sprich, 2 Jahre nachdem die Mutter die Tochteranteile erworben hat, tritt die Tochter die Anteile an der Enkel an die Mutter ab und aus der ehemaligen Enkel wird damit eine Schwestergesellschaft, also eine Verkürzung der Beteiligungskette. Wohlgemerkt wieder eine Frage der unmittelbaren Beteiligung, weil der Gesellschafter, der Enkel, der AGmbH, wird ja verändert und aus der DGmbH als Gesellschafterin wird die FGmbH als unmittelbare Gesellschaft, also die Mutter. Auch da hat das FG geurteilt, das sei ein Fall von 1 Absatz 2b, ja, also Grunderwerbsteuer wegen Austausch von mehr als 90% unmittelbar. Stefan, wie würden wir das beurteilen? Würde das in irgendeiner Form jetzt anders beurteilt infolge des BFH-Urteils, das wir zuvor diskutiert haben?
Nein, weil wir hier auch einen unmittelbaren Gesellschafterwechsel haben. Unmittelbare Gesellschafterin der grundbesitzenden GmbH war ja vorher die DGmbH, jetzt die Mutter der DGmbH, die FGmbH, Anteilseignerwechsel auf unmittelbarer Ebene. Da sind diese Gedanken aus 2R16, aus 22, abgesehen davon, dass wir hier über eine Kapitalgesellschaftskette sprechen, ja nicht einschlägig. Also das ist vereinbar mit diesem neuen BFH-Urteil.
Ja, das sehe ich genauso und das zeigt in der Endkonsequenz, dass wir eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Problem haben, nämlich die mittelbar beteiligte Personengesellschaft.
Ja, spannend an diesem FG Baden-Württemberg-Urteil ist tatsächlich die Grundstückszurechnung, ne, weil 2019 die FGmbH, also die oberste GmbH, die Beteiligung an der DGmbH grunderwerbsteuerbar nach 1 Absatz 3 erworben hatte. Die DGmbH hielt bereits die AGmbH und die hatte bereits das Grundstück. Deshalb mittelbare Anteilsvereinigung 2019 in der Hand der FGmbH. Da gibt es ja zumindest eine Literaturmeinung, die sagt, das ist da ein Zurechnungswechsel hinsichtlich des Grundstücks eingetreten 2019. Das Grundstück, obwohl es zivilrechtlich weiterhin bei der A-GmbH liegt, ist jetzt grunderwerbsteuerrechtlich für die Ergänzungstatbestände der F-GmbH zuzuordnen. Wenn man das jetzt ernst nähme, müsste man ja hier sagen, dass 1.2b nicht verwirklicht ist, weil grunderwerbsteuerrechtlich die A-GmbH gar nicht mehr grundbesitzend ist. Und da legt aber dann das FG Baden-Württemberg die Entscheidungsgründe BfH 2R40 aus 20 genau auf die Goldwaage und sagt, die A-GmbH hätte das Grundstück nach 1 Absatz 1 oder 1 Absatz 2, bei letzterem aber wieder natürlich Fragezeichen. BfH hält das ja für ausreichend, Verwaltung nicht. Nach 1.4a neuer Fassung ist es nicht ausreichend veräußern müssen, damit das Grundstück nicht mehr zum Vermögen der A-GmbH gehört. Die Anteilsvereinigung bei der F-GmbH und der fiktive Übergang des Grundstücks auf die F-GmbH, das wirke sich jetzt auf die Frage, ob für die Zwecke des 1.2b das Grundstück noch zum Vermögen der A-GmbH gehört, nicht aus. Da muss ich sagen, ja, das sehe ich auch so. So habe ich die BfH-Urteile 2R40 aus 20, 2R33 aus 20 auch verstanden.
Also das sehe ich auch so, aber jetzt ist vielleicht genau an diesem Fall mal auch zu erklären oder die Akzeptanz mal zu sehen, warum die Finanzverwaltung in ihrem Grundstückszurechnungserlass vom 16.10.23 ja zu diesem auch gekommen ist. Das ist nämlich genau einer der Fälle, wo die Finanzverwaltung auf der damaligen Rechtsprechungsauslegung gedacht hat, wenn das jetzt zu einer im Sinne, so hatte man damals ja die Urteile gelesen, einer nur zur Rechnung des Grundstücks irgendwo beim 1.3er-Erwerber ist, dann kommt es zu Löchern bei einer solchen Besteuerung, wenn diese zivilrechtlich grundbesitzende Gesellschaft bewegt wird, verkauft oder hier umgewandelt, was ja auch ein Verkauf ist. Und genau diese Angst, also diese Befürchtung hat nämlich dazu geführt, dass im 16.10. Erlass dieses auch reinkam, dass man es eben weiterhin beiden zurechnet, dem zivilrechtlichen Eigentümer und als Phantomgrundstück dem Erwerbereigentümer. Und das zeigt sich jetzt genau in der Argumentation zu diesem Urteil, das finde ich eigentlich bestätigend, wobei ich wie Sie von Anfang an das anders gedacht und gelesen habe. Aber ich wollte nur einmal kurz als Finanzamtsvertreter die Akzeptanzquittung für diesen doch sehr umstrittenen Erlass einmal abholen. Also.
Ja, also was die Zurechnung weiterhin zur A-GmbH anbelangt, einverstanden. Wo man natürlich nicht mit einverstanden sein kann, meine Meinung ist, dass wenn dann die Anteile an der F-GmbH umgehängt werden, dann das zur Doppelbesteuerung kommen soll. Also dann haben wir die Diskussion um die
Das ist
Formulierung, dass das Grundstück der F-GmbH in dem Moment schon nicht mehr zuzurechnen ist, in dem dann erneut ein Ergänzungstatbestand verwirklicht wird. Aber das jetzt hier zu diskutieren,
Nein,
wird
das
zu
gibt's
weit
was.
gehen.
Ich wollte nur einmal kurz kokettieren damit, dass man es vielleicht doch nachvollziehen kann, was wir damals geregelt haben.
Ja, wobei der zuletzt von mir angesprochene Punkt ja durch das Jahressteuergesetz 2024 die Einführung des
Das.
1.4a für neue, für nach Inkrafttreten verwirklichter Erwerbsvorgänge ja keine Rolle mehr spielt.
Das ist auch sehr zu begrüßen, sage ich ganz offen. Also diese Gesetzesänderung, die finde ich wirklich sehr konsequent. Ich finde es sehr schade, dass man sie erst ab 5.12. anwendet, aber immerhin.
Dann lassen wir das hiermit so stehen. Ich danke euch ganz herzlich für die wie immer sehr erhellenden Ausführungen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, auch von mir eine sehr interessante Diskussion. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Dann, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir danken für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat zuzuhören, dass es vielleicht auch ein bisschen erhellend war. Bis bald und alles Gute.